Grüß euch miteinander. Ja, ich weiß gar nicht, wer mich alles kennt und wer mich alles nicht kennt. Der Johann hat uns ja schon gut angekündigt. Steffi und ich, wir kommen aus der Schweiz von der Bibelschule. Und ich habe hier das letzte Mal, glaube ich, gepredigt. Da war die Mauer hinten hier noch zu und ich stand auf der anderen Seite. Und das war, glaube ich, vor 1,5 Jahren, schon eine ganze Weile her. Ja, und jetzt haben wir wieder ein richtig cooles Thema vor uns. Ihr habt die letzten Sonntage vom Johann was vom Kolosserbrief gehört, die letzten 4 Predigten. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an alles erinnern, weil wir gehen heute da weiter mit dem Text. Wer war an allen 4 Sonntagen da? Wer hat alle 4 Predigten gehört? Mal richtig hochstrecken die Hand. Das sind überraschend wenige, muss ich sagen. Okay, ja, macht aber nichts, weil wir schauen heute auch noch mal ein bisschen zurück und wir schließen dann so den ersten großen Abschnitt ab. Und ich möchte mal beginnen kurz mit einer kurzen Geschichte. Und zwar, Steffi und ich, wir sind jetzt fast 3 Jahre verheiratet. Fast, weil erst am Dienstag nächste Woche feiern wir unseren 3. Hochzeitstag. Oder am Mittwoch, je nachdem, was für euch zählt. Standesamt am Dienstag und die kirchliche dann am Mittwoch. Und ich habe mir so gedacht, Mann, die Zeit geht schnell rum. Hey, jetzt sind wir schon 1,5 Jahre auf der Bibelschule und schon fast 3 Jahre verheiratet. Und wenn ich so zurückschaue, die erste Zeit von unserer Ehe, die war sehr spannend, sehr interessant. Wenn man so, ich weiß nicht, viele euch, wer ist verheiratet hier? Schon einige, ne? Ja, schon viele. Wenn man so frisch verheiratet ist, und davor noch nicht zusammengelebt, also klar, in der Familie, wo man aufgewachsen ist, da hat man schon zusammengelebt. Aber wenn man so mit einer fremden Person auf einmal dann neu zusammenlebt, dann entstehen oft Konflikte am Anfang. Dann gibt es Reibereien, man muss erstmal zusammenfinden. Und bei uns war das auch so. Und ich weiß noch, unser erster großer Streit, das war eine Katastrophe. Also wir haben in Krauchenwies gewohnt am Anfang und wir haben recht oft Besuch bekommen. Und da haben wir unsere Wohnung immer richtig schön aufgeräumt, geputzt und so. Und einmal war es auch so ein Tag, da sollten wir Besuch bekommen und wir waren wieder so im Aufräummodus, alles sauber machen und so. Und irgendwie haben wir uns aber nicht abgesprochen, wer jetzt denn saugt, den Boden. Und irgendwie haben wir gedacht, ja, der andere wird es schon machen. Und wir haben es aber nicht ausgesprochen. Und dann kam der Besuch immer näher, die Zeit, wo der Besuch kommen sollte. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, so Mist, der andere macht das gar nicht. Und dann wurden wir eigentlich ziemlich wild. Und dann kam es zur Auseinandersetzung. Ja, du solltest doch saugen. Und dann ging es los. Eins nach dem anderen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir streiten können am Anfang. Ja, wir üben noch. Ja, und dann kommt die Zeit vom Besuch. Ihr wisst, so der Besuch kommt in 20 Minuten. Und man ist innerlich verstritten. Man hat so einen richtigen Konflikt. Und da hilft nur noch eins. Und das ist Versöhnung. Ihr kennt das bestimmt alle. Man braucht Versöhnung. Und vielleicht ist es nicht nur in der Ehe so. Es gibt auch manchmal die Situation in Familien. Man hat Kinder. Die Kinder machen nicht, was einen sagt. Oder die Eltern nerven einen, weil man schon wieder irgendwas machen muss. Es gibt immer irgendwo Streit. Ihr kennt es. Und irgendwann muss es wieder zur Versöhnung kommen. Man kann nicht sein ganzes Leben lang in Konflikten leben und so. Das macht dann innerlich kaputt. Da geht das Herz dran kaputt. Und wir wollen uns heute auch ein bisschen was über Versöhnung anschauen. Das ist so ein Teil von der Predigt. Aber es geht hier nicht um die Versöhnung zwischen Menschen, sondern die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Also zwischen Gott und uns, zwischen Gott und dir. Und ich möchte mit dieser Predigt an die Predigten anschließen, die der Johann schon gehalten hat. Johann hat bis Kapitel 1, Vers 20 hast du gepredigt vom Kolosser. Und wir wollen heute da weitermachen bei den Versen 21 bis 23. Und wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne schon mal aufschlagen, den Kolosser, dass wir nachher die Bibelstelle da lesen können. So, machen wir mal die erste Folie hier. Das ist so der Titel. Und vor genau einem Monat, also wirklich auf den Tag genau vor einem Monat, hat der Johann hier angefangen mit der ersten Predigt. Und wie schon gesagt, wir schließen heute so den ersten größeren Abschnitt ab. Und ich finde es mega wichtig, dass man wie so diesen roten Faden nicht verliert, dass man noch den Überblick behält, hey, um was ging es eigentlich da? Was war die letzten Male los? Und damit wir ja das Ganze verstehen, ich habe heute zwei Ziele, die ihr nach der Predigt sagen könntet, ja, dieses Ziel habe ich erreicht oder das weiß ich. Und das erste ist, ihr solltet wissen, warum hat Paulus das geschrieben? Warum steht es so in der Bibel, wie es da drin steht? Dieser Kolosserbrief, also dieser erste große Abschnitt, sage ich mal, bis Vers 23. Und das zweite Ziel von dieser Predigt soll sein, dass du, wo du jetzt hier sitzt, dass du mit deinem Herzen verstehst und begreifst, was es mit dir persönlich zu tun hat. Das ist das große Ziel von dieser Predigt. Und damit wir dieses Ziel erreichen können, müssen wir nochmal kurz zurückschauen. Und ich möchte mal kurz fragen, wer von euch kennt das Bible Project? Drei. Super. Okay. Kennt ihr so Poster? Wer kennt das? Schon einige mehr. Das ist vom Bible Project. Die Leute von Bible Project, die haben sich zum Ziel gesetzt, die Bibel ganz einfach zu erklären. Und hier jetzt zum Beispiel wird der ganze Kolosserbrief in diesem Poster zusammengefasst. Und zu jedem Poster machen die auch ein Video, wo die das Ganze nochmal wie erklären. Sie geben so einen richtig guten Überblick über diesen Brief. Und wir wollen kurz, geht recht kurz, nur diesen ersten Abschnitt anschauen, damit uns wieder die letzten vier Predigten bewusst sind. Was hat der Johann gesagt? Das wird hier alles recht kompakt zusammengefasst. Benni, du darfst. Wir brauchen noch einen Ton.
Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief während einer seiner Inhaftierungen. Er war dazu verurteilt, weil er Jesus als den auferstandenen Herrn verkündete. Der Brief ist an eine Gemeinschaft von Leuten gerichtet, die Paulus noch nicht kennengelernt hatte. Paulus hatte diese Gemeinde auch nicht gegründet, sondern sein Mitarbeiter Epaphras, der selbst aus Kolossä stammte. Epaphras hatte Paulus vor kurzem im Gefängnis besucht und ihm berichtet, dass es den Kolossern insgesamt gut geht. Aber er erzählte ihm auch von dem kulturellen Druck, der die Kolosser dazu verleitet, sich von Jesus abzuwenden. Und so schrieb Paulus diesen Brief, um die Kolosser zu ermutigen. Er geht auf die problematischen Themen ein, die er von Epaphras gehört hat, und fordert sie dann zu einer größeren Hingabe an Jesus heraus. Der Aufbau und der Gedankengang des Briefes sind recht leicht zu erkennen. Im ersten Abschnitt steht Jesus, der erhabene Messias, im Mittelpunkt. Dann macht Paulus deutlich, dass er für diesen majestätischen Jesus im Gefängnis sitzt. Als nächstes thematisiert er den Druck, der die Kolosser dazu verführt, sich von Jesus abzuwenden. Und schließlich lenkt er den Blick auf den neuen Lebensstil, den die Auferstehung von Jesus für die Kolosser möglich macht. Also, Paulus beginnt den Brief mit zwei Gebeten. Zuerst dankt er Gott, weil er von Epaphras gehört hat, dass die Kolosser Jesus unglaublich treu nachfolgen und ihre Liebe zu Gott und dem Nächsten sichtbar wird. All das können sie tun, weil sie auf die neue Schöpfung hoffen, die Jesus bereithält. Anschließend betet Paulus für sie, dass sie in Weisheit und ihrem Verständnis von Jesus wachsen. Als Hilfe fügt er ein Gedicht ein, damit die Kolosser und auch wir genau das tun können. Dieses Gedicht über den gekreuzigten und erhabenen Messias ist das Herzstück von Kapitel 1. Die zwei parallelen Verse des Gedichts stecken voll von sprachlichen Anspielungen und Bildern aus Genesis, Exodus, den Psalmen und den Sprüchen. In der ersten Strophe lernen wir, was es bedeutet, dass Jesus das wahre Ebenbild Gottes ist. In ihm wird Gottes ganzer Charakter und Absicht in einem Menschen verkörpert. Jesus ist der Erstgeborene. Das ist ein alttestamentlicher Begriff für seine königliche Autorität über die ganze Schöpfung. Er ist in seinem Wesen genauso Gott wie der eine wahre Schöpfergott. Alles, was existiert, alle Mächte und Autoritäten, ob spirituelle oder menschliche Mächte, wurden durch ihn erschaffen. In Jesus, dem Messias, erkennen wir den Autor und den König der Schöpfung. Die zweite Strophe kündigt an, dass der Messias auch eine neue Schöpfung beginnen wird. Er ist das Oberhaupt eines neuen Körpers. Damit ist das Volk Jesu gemeint. Dieses Volk ist der Beginn einer neuen Menschheit und Jesus ist durch seine Auferstehung eine Art Prototyp. Gottes herrliche Nähe und Gegenwart wohnen in ihm, so wie schon im Tempel. Und Gott hat sich durch Jesu Tod und Auferstehung mit Menschen, geistlichen Mächten und der Schöpfung versöhnt. Dieses Gedicht ist echt beeindruckend und Paulus geht später in seinem Brief immer wieder darauf ein.
Jetzt haben wir so ganz kurz einen Überblick bekommen, um was ging's die letzten vier Predigten. Und das ist echt viel. Manchmal kommt man gar nicht so schnell mit, da mitzudenken, weil das doch recht kompakt alles ist. Ihr könnt euch diese Videos im Internet anschauen. Ihr müsst einfach bei Google Bible Project eingeben oder auch auf YouTube gibt es das. Auch diese Poster, die ich gezeigt habe, dürft ihr oder könnt ihr da finden. Gibt es da zum Runterladen kostenlos. Ich habe auch 10 Stück dabei. Also wer nachher Bock hat, da eins mitzunehmen, wer sagt, hey, ich bin gerade sowieso in meiner stillen Zeit da unterwegs und möchte ja, mich da mehr vertiefen, der darf gerne einfach nachher zu Steffi oder zu mir kommen und wir geben euch eins mit. Epaphras. Der Name, der fällt ganz am Anfang und das war sozusagen der Gemeindegründer von der Gemeinde in Kolossä, ziemlich wahrscheinlich. Und er kam zu Paulus und hat gesagt, hey Paulus, ich habe da ein Problem. Und er hat Paulus, der in Rom dann im Gefängnis oder unter Arrest war, der hat ihnen gesagt, hey, schau, so und so und so läuft es in meiner Gemeinde. Da eigentlich läuft es so eigentlich ganz gut, so Glaube ist da, Liebe ist da und die Hoffnung ist da. Aber die Gesellschaft macht so einen Druck. Und die Leute, die manche vielleicht auch in die Gemeinde kommen, die erzählen so viele falsche Dinge. Es sind Irrlehrer in der Gemeinde. Vielleicht kann man auch sagen Gnostiker. Das ist so ein Begriff für die damalige Zeit gewesen, für Leute, die ja, so dieser Richtung nachgegangen sind. Und was haben die gesagt? Ich kann mir das richtig gut vorstellen, so wie Epaphras da beim Paulus war und er hat gesagt so, hey Paulus, schau, die kommen her und die erzählen Sachen, dass der Geist vom Körper getrennt ist und dass man ja so ganz komische Sachen noch da, also dass man seinen Körper auch noch leiden lassen muss, damit der Geist mehr vom Körper getrennt wird und so. Die sagen, hey, Jesus ist nicht als Mensch auf die Erde gekommen, weil Gott ist ja gut und das Gute kann ja nicht in einen bösen Körper rein. Die sagen, Jesus kann nicht der Sohn Gottes gewesen sein. Und die sagen auch, hey, Jesus ist auch nicht unser Retter, weil er war ja nicht Gottes Sohn. Das macht alles keinen Sinn. Und sie denken auch, dass Menschen Gott nur erreichen können, wenn sie so diese besondere, verborgene Erkenntnis da finden können. Und was macht Paulus? Paulus ist in Rom und er weiß, hey, er kann da nicht weg, er ist unter Arrest. Und ich kann mir das so cool vorstellen, wenn die zwei so am Tisch sitzen und so, und Paulus dann so einfach, ja, Epaphras, hey, ich schreibe dir einfach einen Brief, den kannst du mitnehmen. Und Paulus war der perfekte Mann dafür. Warum? Weil er hat selber Jesus gesehen, er ist ihm begegnet, er weiß genau, von was er schreibt. Und auch, man geht davon aus, dass Epaphras sich bei einer Evangelisation von Paulus oder in der Gemeinde, die Paulus gegründet hat, dass er sich da bekehrt hat, dass er zum Glauben gefunden hat. Und dann fängt Paulus an zu schreiben und er will dieses Fundament, also Jesus, will er den Kolossern wieder wichtig machen und sagen, hey, ihr Kolosser, schaut, das ist euer Fundament. Und wie kommt man zu diesem Fundament? In den Versen 9 und 10, da lesen wir das, worum Paulus Gott bittet. Es geht da um Einsicht, um Weisheit und Erkenntnis Gottes. Erkenntnis ist ein spannendes Wort, weil Erkenntnis heißt im Griechischen Gnosis. Und diese Gnostiker, die da so unterwegs waren, die haben gesagt, ja, du brauchst die besondere Erkenntnis, die du durch viel Nachdenken und so erreichen kannst. Und dann kommt Paulus und sagt, hey, in Vers 9 und 10, ihr braucht nicht diese menschliche Erkenntnis, sondern ich bitte Gott darum, dass ihr die Erkenntnis von Gott bekommt. Das ist das, was wichtig ist. Und ab Vers 13 fängt Paulus dann an, dieses Fundament von den Kolossern wieder zu festigen. Und er sagt ihnen die ganze Zeit Sachen, so ist es und so ist es und so ist es. Und er sagt nicht irgendwelche Vermutungen oder ja, es könnte vielleicht so sein, sondern er sagt, so ist Jesus, so ist unser Gott. Punkt. Und was sagt er den Leuten da? Mal kurz weitergehen, dass wir hier noch hinterherkommen. In Vers 13 sagt Paulus, hey, wir wurden aus diesem Machtbereich des Teufels befreit. Wir wurden in das Reich Gottes versetzt. Vers 14 sagt er, Jesus hat unser Fehlverhalten uns vergeben und er hat uns gerettet. In Vers 15 sagt er, Jesus ist das Spiegelbild Gottes. Das heißt, er ist Gott. Also widerspricht er genau hier dieser Irrlehre. Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und das bedeutet, dass er ewig ist. Er war schon immer da. Vers 16 lesen wir, dass durch Jesus und für Jesus alles geschaffen wurde. Er hält alles in der Hand, lesen wir in Vers 17. Jesus ist allmächtig. Er ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist der Anfang von dieser neuen Schöpfung der Gemeinde. Und wenn jetzt jemand in Christus ist, so ist er auch eine neue Schöpfung. Das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17. Und Gottes ganze Fülle wohnt in Jesus. Das zeigt nochmal ganz genau, er ist Gott, Jesus ist Gott. Und dann in Vers 20, jetzt kommen wir langsam zu dem Teil, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. In Vers 20 sagt Paulus hier, Gott hat durch Jesus alles mit sich versöhnt. Jesus allein ist der Retter. In Vers 20 heißt es, durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Jesus schuf mit seinem Tod einen Weg, wie wir Menschen wieder die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Und sein Tod am Kreuz, der reinigt uns von diesem schlechten Verhalten von uns, von dieser Sünde, die an uns klebt. Für dieses Fehlverhalten, für diese Sünde musste er sterben, damit wir davon befreit sind. Weil sie uns daran gehindert hat, eine gescheite Beziehung wieder zu haben. Vergiss das Beispiel nicht mit der Versöhnung. Wenn Streit ist oder wenn ein Konflikt ist, dann funktioniert die Beziehung nicht richtig. Und Jesus hat aber hier den ersten Schritt gemacht. Er hat gesagt, das muss ich ändern. Und er ist den ersten Schritt auf die Menschen zugegangen. Und wir können das nur dankbar annehmen. Und wenn wir es annehmen, dann können wir diesen Frieden erleben, der da wieder in diese Beziehung reinkommt. Der Frieden zwischen Mensch und Gott, zwischen Gott und Mensch. Und das ist nur durch Jesus möglich gewesen. Du kannst diesen Frieden mit Gott, mit Jesus auch haben. Und jetzt kommen wir zu den Versen, die wir uns noch anschauen wollen. Ich lese sie aus der neuen Genfer Übersetzung. Und ich möchte euch alle mal bitten, aufzustehen, dass ihr auch mal eine Predigt im Stehen zuhört. Nein, nur während den Versen. So, ich lese aus der neuen Genfer. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindlichen Handlungen ihm gegenüber zeigte sich in all dem, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ihr dürft euch widersetzen, wenn ihr wollt. Ihr dürft natürlich auch stehen bleiben, je nachdem, wie ihr der Predigt besser folgen könnt. Wer hat eine Schlachterbibel oder Luther oder Elberfelder? Gibt es hier jemand? Super. Wie viele Punkte kommen in Vers 21 bis 23 vor? Also wie viele Sätze sind es? Zwei, einer. Einer. In der Elberfelder, also Luther sind es zwei Sätze. In den Elberfelder und Schlacht ist es genau ein Satz. So ein richtiger Paulus-Satz. Und ich habe mir den Vers durchgelesen und habe gedacht, oh Mann, das wird jetzt schwer. Drum habe ich ihn jetzt mal aus dieser Übersetzung vorgelesen. Da haben wir ein paar Sätze mehr. Und das macht es ein bisschen einfacher, damit wir da richtig durchsteigen können. Fangen wir an mit Vers 21. Hier spricht Paulus die Gläubigen, die Kolosser, direkt an. Er sagt, hey, ihr Kolosser, ihr seid da direkt mit eingeschlossen in dieser Versöhnung. Und weil ihr den Worten von Jesus geglaubt habt, habt ihr jetzt auch diesen Frieden mit Gott. Das ist echt eine coole Sache. Und gleichzeitig erinnert Paulus die Kolosser aber auch daran, dass das nicht immer so war. Und da dürfen wir oder müssen wir uns vielleicht auch mal wieder dran erinnern und uns das bewusst machen. Jeder von uns hier drin, jeder, es gibt keine Ausnahme, und jeder Mensch auf dieser Welt oder jeder Christ auf dieser Welt war in diesem Status verloren, getrennt von Gott. Und jeder, der sich entschieden hat, den Worten von Jesus zu glauben, der hat seinen Status geändert, sage ich mal, aktualisiert. Wir waren Feinde Gottes. Jesus hat mal gesagt, wer mich nicht unterstützt, ist gegen mich und wer nicht Seite an Seite mit mir arbeitet, arbeitet im Grunde gegen mich. Alle, die nicht ganz klar Ja zu Jesus sagen, die sind gegen Jesus. Das sind ziemlich harte Worte, aber er hat einfach recht. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und manche von euch oder viele von euch wahrscheinlich auch. Und für uns, die wir aus einem christlichen Elternhaus kommen, für uns ist es wahrscheinlich schwerer, das nachzuvollziehen. Weil wir denken oft, ja, ich war ja eigentlich nie gegen Gott. Ich bin ja christlich aufgewachsen. Und jetzt am SBT, also im Seminar für biblische Theologie in Beatenberg, da sind wir viele Studenten. Und ich habe mal mit ein paar aus meiner Klasse, habe ich mich mal hingesetzt und habe mal mit denen geredet, hey, was ist eigentlich so eure Lebensgeschichte? Und dann ging es los. Manche kommen auch aus dem christlichen Elternhaus. Und dann gibt es aber auch Menschen, die kommen nicht aus einem christlichen Elternhaus. Die sind getrennt von Gott aufgewachsen. Die haben viele schlechte Erfahrungen gemacht. Viele Erfahrungen mit Drogen, mit Alkohol, mit Sex, mit Beziehungen. Die haben ziemlich viel Schmerz in ihrem Leben erlebt. Und dann kam Jesus, wie so ein Hammer in ihr Leben rein und hat alles geändert. Und als ich das gehört habe und gesehen habe auch, wie emotional das die Menschen trifft, die das erlebt haben, das ist mir erst richtig bewusst geworden. Was heißt das eigentlich, wenn ich gerettet bin? Aus diesem Schlechten. Und das hat mich dann auch sehr, sehr gepackt. Vielleicht kennt ihr so Menschen auch, die echt viel durchgemacht haben. Vielleicht sind es auch Menschen hier. Leute, teilt eure Geschichten. Das ermutigt andere und hilft uns auch untereinander, dass wir auch diese dankbare Haltung wieder bekommen. Also auch die Kolosser, an denen der Brief ging, die waren mal getrennt von Gott und sie wurden hier wieder vielleicht wieder zurückgeholt und auf diesen Punkt, wo sie gesagt haben, ah ja, stimmt, ich war ja mal verloren. Und Paulus sagt ihnen jetzt hier ganz klar, hey, jetzt ist es aber nicht mehr so. Ihr seid ja jetzt in dieser Versöhnung mit Jesus. Ihr habt es angenommen. Wenn wir verstritten sind, dann ist es manchmal gar nicht so leicht, den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen. Wenn ihr so einen richtigen Streit habt, vielleicht kommt das auch bei manchen gar nicht vor, aber ich denke mal schon. Nicht versöhnt zu sein, ist echt schlimm. Aber Jesus hat gesagt, hey, das geht so nicht. Und er hat diesen ersten Schritt gemacht. Und da können wir so dankbar sein und uns immer wieder auch im Abendmahl dran erinnern. Hey, er hat alles getan für uns. Er wurde aufs Tiefste gedemütigt, verraten, angespuckt, geschlagen, ausgepeitscht, ausgelacht. Aber für Jesus war dieser Preis nicht zu hoch, weil er wusste, was er dafür bekommt. In dieser Versöhnung, das ist noch recht spannend, das lesen wir auch in Vers 20, da ist die Unterwelt ist da ausgeschlossen. Im Vers 20 heißt es ja explizit, dass nur Himmel und Erde versöhnt sind. Das ist noch recht spannend. Es gibt in Philipper 2, Vers 10 einen Vers, wo man sieht, okay, Da wird bewusst nochmal mehr erwähnt, aber da geht es nicht um Versöhnung, sondern um was anderes. Ich lese den gerade vor. Vor diesem Namen, also vor Jesus, sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus der Christus ist. Zwischen Versöhnen und Unterwerfen ist ein riesiger Unterschied. Da können wir jetzt vielleicht das Beispiel machen mit der Ukraine. Irgendwann, wer weiß wann, irgendwann wird dieser Krieg zu Ende sein. Und irgendeine Seite wird wahrscheinlich gewinnen oder sie werden sich irgendwie einig werden. Aber irgendeine Seite wird sagen, okay, wir müssen jetzt hier Ende machen. Und falls eine Seite gewinnt und die andere unterwirft, was ist mit den Menschen? Die mögen die anderen wahrscheinlich immer noch nicht. Die sind denen unterworfen. Sie müssen sich beugen. Genauso wie der Teufel sich irgendwann vor Jesus beugen muss. Aber der Teufel wird Jesus nie anerkennen. Und versöhnt geht noch viel weiter. Beim Versöhnen, da kann man sich wieder umarmen. Da hat man dem anderen vergeben. Da hat man sich wieder richtig lieb. In Vers 22, da gibt es noch ein kleines Detail, das ist ziemlich cool. Und zwar steht da, ich lese jetzt mal bewusst aus einer Elberfelder vor, er hat aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches. So richtig kananäisch, sage ich mal, so richtige alte Sprache. Und ich fand es so cool, dass ich es einfach jetzt noch vorlesen musste. In der Neuen Genfer, da steht es ein bisschen einfacher, da steht irdischer Körper. Was glaubt ihr, warum, also kann man nicht einfach sagen, kann man nicht diesen Teil weglassen, dass man sagt, doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus auf sich nahm. Das wäre doch viel kürzer gewesen. Was denkt ihr, warum steht hier bewusst dieses Wort in diesem irdischen Körper drin? Paulus macht hier was ganz Cooles. Und zwar, er geht wieder, zack, direkt gegen die Irrlehrer vor. Weil die Irrlehrer haben gesagt, ja, Jesus kann ja gar nicht, also Gott kann ja gar nicht Mensch gewesen sein, weil Geist und Mensch und dieser Körper, das passt nicht zusammen, das kann nicht sein. Und Paulus hat hier genau gesagt, hey doch, es ist so. Jesus, Gott, war in einem menschlichen Körper, er war Mensch, Gott war ganz Mensch und ist am Kreuz gestorben. Vers 22 endet dann damit, dass wir durch diese Versöhnung makellos sind. Es war früher im Alten Testament, war das so, dass man nur, sag ich mal, in den Tempel durfte, wenn man gerade rein ist. Und Menschen, die zum Beispiel eine Behinderung hatten oder so, die wurden ausgeschlossen, weil sie nicht dem entsprachen, was die Menschen gedacht haben, hey, sowas kann zu Gott kommen. Und das ist so schön hier zu lesen. Egal, was wir haben für, also das Körperliche wird hier komplett ausgeschlossen, weil das Geistliche, die Sünde, die in uns drin war, die wurde rausgenommen und dadurch sind wir makellos. Das ist so schön, das zu lesen. Und das, ja, freut mich immer wieder, wenn ich so Kleinigkeiten auch entdecken darf im Text. Und Vers 23 endet dann, jetzt bin ich schon eins weiter hier. Gehen wir noch einen Vers weiter. Vers 23, der ist recht lang und der ist auch recht spannend. Beim Anfang sind wir alle noch dabei. Voraussetzung dafür, also dass wir diese Versöhnung haben mit Jesus, ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet. Das Fundament ist Jesus. Da sind wir alle dabei. Und jetzt kommt ein Abschnitt, über den kann man sich streiten, sage ich mal so. Und da gibt es wahrscheinlich auch hier drin verschiedene Meinungen. Und Wir haben am SBT haben wir auch schon mal diese Stelle angeschaut und wir haben lange diskutiert und wir haben gemerkt, wir sind uns nicht einig. Und ich habe gedacht, so, soll ich den Johann jetzt nochmal fragen, was ich hier sagen darf und was ich hier nicht sagen darf? Ich sage einfach so, also jetzt gehen wir gerade hier nochmal eins weiter, dieser fett markierte Teil, und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Kann man sich denn abbringen lassen von dieser Hoffnung? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich gibt es hier drin auch verschiedene Meinungen. Kann man vom Glauben abfallen, kann man nicht vom Glauben abfallen? Ich sage es mal so, in der Bibel gibt es zu beiden Seiten Bibelverse. Ein Beispiel. Johannes 10, Vers 28. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Der Vers ist ganz klar, sagt, hey, wenn du einmal bei Jesus bist, dann bist du bei Jesus und nichts und niemand kann dich wieder da rausreißen. Und nur 7 Kapitel später schreibt Johannes dann diesen Vers hier, während meiner Zeit hier auf der Erde habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer von ihnen verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt. So wie es die Schrift voraussagt. Hier geht es um Judas, der Jesus verraten hat. Und Jesus sagt hier zu ihm, hey, er hat den Weg des Verderbens beschritten. Ein anderer Vers, wieder für die andere Seite, sage ich mal, Römer 8, den kennen wahrscheinlich viele, der ist recht bekannt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist ein so schöner Vers, finde ich. Und dieser Vers sagt eigentlich hier, hey, diese Liebe Gottes, die wir hier lesen, das ist Jesu Tat am Kreuz. Und nichts kann uns von dieser Liebe trennen, die Jesus am Kreuz für uns getan hat. Der Vers ist eigentlich auch recht eindeutig. Aber auch hierzu gibt es wieder eine Stelle, die eigentlich wie die Faust aufs Auge passt. Steht in 1. Timotheus 4, Vers 1. Wieder von der anderen Seite. Nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen stammen. Wieder ganz klar die andere Seite. Und eigentlich auch, ich sage jetzt mal, fast unmissverständlich. Seid ihr verwirrt? Nein, ja, nein. Okay, um die Verwirrung perfekt zu machen, hier noch ein Vers, der beides sagt. 2. Timotheus 2, 12 und 13. Da kommt beides drin vor in diesem Vers. Da steht, wenn wir in ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Dagegen. Und wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Dieser Vers sagt doch irgendwie beides, oder nicht? Okay, jetzt seid ihr verwirrt. Ich hoffe schwer, dass ihr jetzt richtig Lust habt, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Dass ihr euch heute Nachmittag hinsetzt oder nächste Woche oder in der stillen Zeit, im Hauskreis auch vielleicht, und euch hinsetzt und mal über dieses Thema nachdenkt oder drüber diskutiert. Wer bist du? Wenn dir die Frage gestellt wird, was antwortest du? Ich bin der Simon, ich bin der Johann, ich bin der Michael, ich bin der Hans, ich bin der Klaus, wer auch immer ihr seid. Jesus gibt uns unsere Identität. Paulus fängt immer so schön mit in seinen Briefen an. Ich bin Paulus, der Apostel von Jesus Christus und so weiter und so fort. Und wäre es nicht cool, wenn wir auch irgendwann so anfangen und sagen, hey, ich bin Simon, ich bin Kind Gottes. Du bist geliebt. Jesus starb für dich, für deine Sünden am Kreuz, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Du bist Kind Gottes, des allmächtigen Schöpfers von Himmel und Erde. Und lass dir das von keiner Irrlehre wegnehmen. Behalte das in deinem Herzen. Und sei wachsam, dass keine Irrlehre dich da irgendwie ja, verirren kann, sage ich mal. Johann hat letzten Sonntag schon erwähnt, oder hat von den Zeugen Jehovas gesprochen, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Und deswegen sind sie Irrlehrer. Und manche Organisationen oder Kirchen oder so, die sagen das ganz klar und wir können es klipp und klar von außen erkennen, hey, da müssen wir vorsichtig sein. Das sind Irrlehrer. Und manchmal ist es aber nicht so einfach. Und es schleicht sich so ganz leise, schleicht es sich von hinten so durch die Türe rein. Vor fast 500 Jahren, da war die evangelische Kirche theologisch echt top. Wo man sagen muss, hey, da ist Jesus im Zentrum. Da passt alles. Und heute? Hat sich deine Irrlehre schon eingeschlichen? Vielleicht? Schon eine ganze lange Zeit her, ne? 500 Jahre. Ihr kennt bestimmt Harald Klöckner. Der Name sagt vielleicht den einen oder anderen was. Und vor 4 Jahren hat er mal in der Friedenskirche in Frankfurt gepredigt. Und es war so ein Riesenevent. Die Leute waren voll happy, ein bisschen Presse war auch da. Und er wurde gefragt, hey, was muss ich denn an der Kirche ändern, dass die Leute in die Kirche kommen? Und er hat darauf Folgendes geantwortet.
Wenn wir straucheln,
muss ich vielleicht nochmal vorne spielen kurz.
Wir brauchen eine Kirche, die uns stützt, wenn wir straucheln, die uns aufhilft, wenn wir gefallen sind und die uns zu essen gibt, wenn wir hungrig sind und keine, die uns noch ein schlechtes Gewissen macht.
Hört sich richtig gut an am Anfang, oder? So, die uns unterstützt, die für uns da ist, die uns das gibt, was wir brauchen. Und dann der letzte Satz, mit dem macht er alles wieder kaputt, muss ich sagen. Er versucht, oder beziehungsweise muss man so sagen, wie will man einem Menschen, dem man kein schlechtes Gewissen macht, sagen, du brauchst Jesus? Wie will man zu Jesus kommen, wenn man sagt, ich bin perfekt, ich bin gut, oder? Da kann man ja nicht sagen, du brauchst Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, was sich heute auch in unseren Kirchen abspielt. Es hört sich erst gut an, und dann kommt so ein kleines Detail kommt dann, wo eigentlich das Evangelium komplett zerstört. Und das ist so traurig. Und das ist nicht nur in der evangelischen Kirche leider so. Ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war mit einem Klassenkollegen von mir, hatten wir vom SBT aus so einen Werbestandeinsatz. Das heißt, wir gehen irgendwo hin. In dem Fall sind wir auf die Bibelschule gegangen in Krishona, die ist in Basel. Und da war so ein New Leaders Event. Das heißt, da wurden Leute ausgebildet oder weitergebildet, um Leiter zu sein. Also jetzt, das war speziell für jüngere Leute, zum Beispiel, dass man einen Teenie-Kreis leiten kann oder einen Jugendkreis leiten kann. Und da waren dann mehrere Bibelschulen auch vertreten, die Werbung gemacht haben und gesagt haben, hey, kommt zu uns auf die Bibelschule. Und während den Veranstaltungen standen wir so an unseren Ständen und dann konnten wir uns ein bisschen so austauschen, so von Bibelschule zu Bibelschule und dann so, hey, wie läuft es bei euch so in der Bibelschule, was macht ihr so? Und dann waren wir mit ein paar Leuten von der Krishona Bibelschule und haben uns da so ein bisschen ausgetauscht und so und dann sind wir auch irgendwann aufs Thema gekommen, Gott. Und dann fiel irgendwann der Satz, ja, Gott ist ja nicht allmächtig. Ich so, was? Ihr seid eine Bibelschule und ihr sagt, Gott ist nicht allmächtig? Und das Krasse ist, die Leute können das mit der Bibel erklären, indem sie Verse verdrehen und sich das Zeug so hinbiegen und so verstehen, dass es dann letztendlich falsch rauskommt eigentlich, muss man sagen. Und die ganze Sache macht mir ein bisschen Angst, weil die Leute, die jetzt in der Bibelschule dort sind, das sind die Pastoren von morgen, von den Freikirchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Fundament, Jesus Christus und das Evangelium, dass wir das behalten. Und genau das versucht hier Paulus in diesem Kolosserbrief zu sagen, weil die Situation ist eigentlich genau dieselbe gewesen. Die Kolosser damals, es kommen Leute von außen, die Gesellschaft macht Druck. Ich meine, wie ist es heute? Vielleicht kommen jetzt nicht die Irrlehrer direkt in die Gemeinde, aber die Gesellschaft macht wohl auch Druck auf die Gemeinde hier. Es gibt schon Sachen, die man hier fast nicht mehr sagen kann hier vorne, weil man dann von der Gesellschaft schief angeguckt wird und vielleicht sogar seine Freiheit verliert. Es gibt ja schon Menschen in Deutschland, die, sag ich mal, einstecken haben müssen, weil sie Sachen gesagt haben, die in der Bibel stehen, aber die nicht mit dem übereinstimmen, was die Gesellschaft heute denkt. Der Vers 23, der schließt damit, mit diesen Worten, ihr habt diese Botschaft gehört, vom Evangelium, von Jesus, von diesem Fundament, die überall in der Welt verkündet worden ist. Also gut, Paulus war damals noch nicht überall in der Welt unterwegs, Amerika war noch nicht entdeckt, aber er hat gesagt, hey, diese Botschaft, die geht raus, die geht überall hin, die wird überall ankommen. Und Paulus war ein Diener von Gott, den Gott in diesen Dienst gestellt hat. Und hier endet dieser große und ermutigende Abschnitt des Kolosserbriefs. Diese wunderschöne Botschaft der Versöhnung ist, seit Jesus auf der Erde war, immer die gleiche geblieben. Es hat sich nichts geändert die letzten 2000 Jahre. Und daran sollen und müssen, wir müssen daran auch festhalten. Jesus Christus allein genügt. Das hat der Johann auch schon so oft erwähnt in den letzten Predigten. Jesus allein genügt. Und wenn wir in ihm, in Jesus, tief verwurzelt sind und an ihm festhalten, dann kann uns auch nichts trennen von dieser Liebe. Und wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr eigentlich alles verstanden, was ich in dieser Predigt heute auch noch sagen möchte. Ich hoffe, ihr habt das Anliegen, noch fester und noch tiefer verwurzelt zu sein in Jesus. Habt es wirklich als Herzensanliegen, weil ihr wisst nicht, was in Zukunft kommt. Und tragt es auch als Gemeinde, als Gemeinschaft mit, als Gemeinde dieses Fundament in der Gemeinde zu behalten. Jesus allein. Ich möchte zum Schluss noch beten und ihr dürft gerne wieder aufstehen, wenn ihr wollt. Jesus Christus, ich danke dir für dein spannendes Wort. Ich danke dir, dass du unser Retter bist, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Danke, dass du uns mit dir wieder versöhnt hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du der Gemeinde hier in Pfullingen einfach ein tiefes Fundament in dir schenkst, Herr. Und ich bitte dich, Gott, dass du Einsicht für das schenkst, wie auch Paulus im Vers 9 und Vers 10 gebetet hat. Ich möchte dich, dass du Einsicht schenkst, Herr. Auch Einsicht für das, was du im Leben von jedem Einzelnen hier bewirken willst, Herr. Dass du hier jeden mit Weisheit und Erkenntnis erfüllst. Und Herr, dann werden wir mit unserem Leben dich ehren und dich erfreuen, Herr, mit allem, was wir tun. So werden wir dich auch immer besser kennenlernen, Herr. Danke, dass deine Liebe, Herr, für uns grenzenlos ist. Amen.